1. Thessalonicher Kapitel 2, die Verse 13 bis 16. Hier heißt es: Darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr das von uns empfangene Wort der Predigt Gottes aufnahmet, nicht als Menschenwort, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, welches auch in euch den Gläubigen wirkt. Denn ihr Brüder seid Nachahmer der Gemeinden Gottes geworden, die in Judäa in Christus Jesus sind, weil ihr von euren eigenen Volksgenossen dasselbe erlitten habt, wie sie von den Juden, welche auch den Herrn Jesus getötet und die Propheten und uns verfolgt haben und Gott nicht gefallen und allen Menschen zuwider sind. Sie wehren uns, zu den Heiden zu reden, damit diese gerettet werden, womit sie das Maß ihrer Sünden alle Zeit voll machen. Das Zorngericht setzte ihnen nun aber schnell ein Ziel. Unsere heutige Predigt, die bewegt sich hier in Kapitel 2 in den Versen 10 bis 16. Und unser Thema heißt: Gottes Wort zeigt Wirkung. Gottes Wort zeigt Wirkung. Und ich möchte am heutigen Muttertag mal ein schlechtes Beispiel am Anfang erwähnen. Und zwar war das ein Presseartikel aus dem polnischen Krakau, oder Krakau, wie es dort heißt, hat ein Familiengericht der internetsüchtigen Mutter das Sorgerecht für ihre 4 Kinder entzogen, sowie eine Therapie angeordnet. Die 33-jährige Mutter hat ihre Kinder vernachlässigt, weil sie die gesamte Zeit nur noch vor dem Computer verbracht habe, heißt es in dem Artikel. Und es heißt weiter: Misstrauisch wurde die zuständige Sozialarbeiterin, da die Mutter keinerlei Rechnungen außer die der Internetgebühren mehr bezahlt hat. Bei einem Besuch wurde die Wohnung verwahrlost aufgefunden. Der einzig saubere Gegenstand in der Wohnung soll der Computer gewesen sein, so hieß es in der Pressemeldung. Schreckliche Meldung. Keine gute Nachricht für den Muttertag. Dennoch darf man auch heute allen Müttern gratulieren zum Muttertag. Aber ich denke, es ist sicherlich nicht nur ein Fall, der in Polen auftaucht, sondern sicherlich auch ein Fall, der vielfach in Deutschland auftaucht. Wenn einer Mutter der Computer oder das Internet mehr im Herzen liegt als ihre eigenen Kinder, dann ist das eine schlimme Sache. Ein enormes Problem. Sie bekommen in jungen Jahren nicht die nötige Zuneigung der Mutter, auch nicht die nötige Versorgung und die nötige Pflege der Mutter, welche die Kinder, natürlich auch vordringlich die Kleinkinder, so dringlich von ihrer Mutter brauchen. Und wenn dann niemand da ist, der sich um die Kinder kümmert, dann verwahrlosen die Kinder. Aber damit Kinder verwahrlosen, deshalb wird kaum eine Mutter ihre Kinder zur Welt bringen. Man geht nicht davon aus. Sondern eine Mutter wird sich entscheiden, ein Kind zur Welt zu bringen, um dem Kind später auch eine gute Mutter zu sein, um sich Zeit für das Kind zu nehmen, um Opfer für das Kind zu bringen, um das Kind richtig zu umsorgen, um das Kind richtig zu pflegen und es auch zu ernähren, so dass ein gesundes Wachstum und eine gesunde Rundumentwicklung für das Kind möglich ist. Nun die Frage: Warum bringe ich dieses Beispiel am Anfang? Was hat es mit unserem Text zu tun? Ich möchte es aufs Geistliche übertragen. Denn wir hatten uns in den letzten beiden Predigten im Thessalonicher Brief angesehen, dass der Apostel Paulus hier unter viel Kampf den Menschen das Evangelium gebracht hat. Und er kam auch mit reiner Motivation in die Stadt Thessalonich, um den Menschen das Evangelium zu verkündigen. Und trotz viel Widerstand auch in dieser Stadt kamen etliche Menschen zum Glauben. In Apostelgeschichte 17 wird uns das teilweise beschrieben und dort heißt es: Und etliche von ihnen ließen sich überzeugen und schlossen sich Paulus und Silas an, auch von den gottesfürchtigen Griechen eine große Menge und von den vornehmsten Frauen nicht wenige. Es kamen schon viele Menschen zum Glauben, eine beachtliche Zahl. Doch später gab es in dieser Stadt solch einen Aufruhr, dass Paulus und Silas nach Beröa weiterzogen. Doch was tat Paulus, bevor er nach Beröa weitergezogen ist? Es erstaunt uns, was Paulus hier in 1. Thessalonicher 2 so alles berichtet. Paulus ging es bei weitem nicht nur darum, dass jetzt einfach wieder ein paar Menschen errettet sind, er der erfolgreiche Evangelist oder Missionar ist, dass er wieder ein paar von der ewigen Verdammnis bewahrt hat. Nein, Paulus war ein Mann, der den Rundumblick hatte. Er war sehr, sehr an der geistlichen Versorgung dieser nun geistlich neugeborenen Kinder interessiert, an ihrem geistlichen Wachstum, ja an ihrer geistlichen Entwicklung. Und darum war er auch sehr bemüht. Paulus machte es sich mit den geistlichen Kindern nicht wie die Mutter, von der wir vorhin gehört haben. Ihm war nicht, ja, vielleicht wären anderen Konferenzen wichtiger oder irgendwo bei großen Vorträgen dabei zu sein, aber Paulus, ihm war es wichtig, dass er vor Ort war, dass er diesen neugeborenen Kindern jetzt Beistand leisten konnte. Paulus war darauf aus, dass diese neugeborenen Kindlein nicht verwahrlost wurden. Und deswegen waren ihm auch andere Dinge gar nicht wichtiger. Ich möchte auf den Punkt 1 kommen, und der heißt die Versorgung geistlicher Kinder. Die Versorgung geistlicher Kinder. Ich kannte einen Evangelisten, der sagte mehrfach, und das habe ich auch bis zum heutigen Tag behalten, habe oft auch gemeint, das wäre richtig. Die Hauptsache ist, dass man Menschen das Evangelium bringt, dass sie gerettet werden. Natürlich ist das für einen Evangelisten vorrangig. Aber dieser Evangelist, der sagte dann, wie sie dann geistlich weiterkommen und in welche Gemeinde sie gehen, darum braucht man sich nicht zu sorgen. Ich dachte, okay, ist ja auch Gottes Sache. Wenn man aber diese Aussage mit dem Dienst des Apostels Paulus und auch hier mit dem 1. Thessalonicher Brief vergleicht, so muss man sagen, diese Aussage ist nicht mit der Bibel im Einklang. Das stimmt einfach nicht. Es ist nicht egal, wohin nachher diese geretteten Menschen hingehen, wie sie weiterkommen oder in welche Gemeinde sie gehen. Das ist nicht egal. Es geht nicht nur darum, Hauptsache wieder ein paar rausgerettet. Der Apostel Paulus, der war wirklich ein sehr, sehr guter Missionar, das wissen wir. Ich wüsste kein höheres Vorbild in der Bibel, auch unter den Aposteln, als der Apostel Paulus. Alle anderen waren auch sehr vorbildlich, aber Paulus, da meint man, es war wirklich ein Übermensch. Und man kann nur davon beten, dass man nur einen Funken von Paulus vielleicht bekommen kann, von Gott, um Ähnliches in ganz kleinster Weise zu bewirken. Paulus brachte den Menschen das Evangelium. Und bei ihm kamen Menschen zum Glauben. Er hat viele Gemeinden gegründet. Das hat auch Gott so geschenkt. Das ist auch nicht überall so. Und das geht es auch zunächst gar nicht. Aber wenn sie zum Glauben kamen, dann war er um diese Menschen bemüht und besorgt. So gut er es konnte zumindest. Bereits im Abschnitt der letzten Predigt hatten wir von Paulus diese erstaunlichen Worte gelesen, worin er sagt, dass er als Apostel das Recht gehabt hätte, würdevoll aufzutreten, als in besonderer Weise Macht und Autorität auszustrahlen oder zu verlangen, vielleicht auch von den jetzt neugeborenen Kindern. Das tat er aber nicht, da macht er keinen Gebrauch davon. Sondern in Vers 7 lesen wir, sondern wir benahmen uns liebevoll in eurer Mitte, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Erstaunlich, Paulus, der hatte keine Macht angewendet, auch keine eigene Ehre gesucht. Auch, wie wir später lesen, hat er auch keinen Unterhalt von den Thessalonichern in Anspruch genommen. Er wollte ihnen auch überhaupt nicht zur Last fallen. Er wollte sich auch überhaupt keine persönlichen Vorteile über das Evangelium verschaffen. Bei anderen, da hat er schon auch Unterhalt in Anspruch genommen. Da hat er sich auch mal bezahlen lassen. Bei Paulus war es nicht so, dass er ständig irgendwie im Beruf als Zeltmacher tätig war. Er war auch lange Zeit vollzeitig. Aber wo es nötig war, ging er wieder raus und hat seinen eigenen Unterhalt als Zeltmacher verdient. Und Paulus, seine Motive waren völlig rein. Er wollte sich an niemandem bereichern von den neugeborenen Kindern. Er wollte sich keine persönlichen Vorteile verschaffen. Das gibt er uns in diesem Kapitel 2 sehr gut zu erkennen. Er kam zu diesen Thessalonichern, um diesen Menschen mit dem Evangelium zu dienen. Ähnlich wie der Herr Jesus. Er ist gekommen, zu dienen und sein Leben zu lassen. Einerseits, dass diese Menschen errettet werden. Andererseits hatte der Apostel Paulus das Verlangen, dass möglichst gute Voraussetzungen gegeben werden, damit geistliches Wachstum geschehen kann. Ihm ging es bei weitem nicht nur darum, ja, Hauptsache hier habe ich ein paar Menschen erreicht, jetzt kann ich in die nächste Stadt gehen, es ist Berea dran. Nein, Paulus wusste, es ist so wichtig, alles Mögliche dafür zu tun, dass sich diese neugeborenen geistlichen Kinder gesund entwickeln können. Ich bin überzeugt, wenn auch nur 2 oder 3 zum Glauben gekommen wären, Paulus wäre diesen Menschen nachgegangen. Er wäre besorgt gewesen um sie. Und genauso muss es auch jedem Gemeindeglied und auch jedem Hirten und Pastor bewusst sein, dass es nicht nur darum geht, Hauptsache es ist wieder jemand gerettet, hoffentlich lässt er sich bald taufen und dann ist er der Gemeinde hinzugefügt. Das ist gut, wenn das geschieht, sehr gut. Und wenn es überhaupt so weit kommt, kommt er bei vielen nicht mal so weit. Aber wir müssen immer den Blick auch danach haben. Es muss weitergehen. Das Wachstum muss zunehmen. Mit der Taufe ist bei weitem noch nicht alles getan. Das ist nur ein wichtiger Gehorsamsschritt, den der Herr verlangt infolge der Wiedergeburt. Es ist ganz ähnlich wie bei natürlichen Kindern. Wenn Kinder geboren werden als Säuglinge, dann müssen sie gepflegt werden. Sie müssen Nahrung bekommen. Ja, bei Säuglingen ist es ja oftmals so, dass sie zu schreien anfangen, wenn sie Hunger haben. Und wie ist es bei geistlichen Kindern? Die fangen jetzt zwar nicht gleich an zu schreien wie Säuglinge. Doch wenn geistliche Kinder nicht regelmäßig geistliche Nahrung aufnehmen oder zugeführt bekommen, dann wird es auch da kein gesundes Wachstum geben. Es wird eine komische Entwicklung sein. Sie werden einfach über Jahre irgendwie auf der Stelle kreisen. Petrus sagt uns in 1. Petrus 2, Vers 2, und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie zunehmet zum Heil. Vernünftige, unverfälschte Milch. Das ist zuerst eigentlich das lautere Wort Gottes. Ich habe jetzt in Topic wieder einen Artikel gelesen, wo jetzt gerade so viele Filme gedreht werden über biblische Ereignisse, zum Beispiel auch die Arche Noah. Und scheinbar freuen sich auch viele wiedergeborenen Christen daran, dass solche biblischen Themen aufgegriffen werden. Aber wisst ihr, wenn da Leute in solchen Filmen mitspielen, die Atheisten sind, die Gott verleugnen, die gar nicht an Gott glauben, und dann biblische Szenen ins Okkulte rüberziehen, dass gar nicht der biblische Inhalt rüberkommt, dann ist das Ziel weit verfehlt. Dann braucht man sich nicht freuen über solche Filme und braucht sie auch gar nicht anschauen. Das ist Zeitverschwendung. Das ist auch nicht die vernünftige, unverfälschte Milch, die uns hier gezeigt wird. Möchte ich wirklich raten, die Finger davon wegzulassen. In der Regel ist es das ganz Normale, wenn jemand Gottes Kind geworden ist, dass er einen Hunger hat nach Gottes Wort. Das ist eigentlich auch das erste Anzeichen, wenn jemand von Neuem geboren ist. Ah, der hat Hunger an Gottes Wort. Der will was hören von Gottes Wort. Seid begierig, sagt Petrus. Vielleicht sind nicht alle ganz so begierig, aber dahin muss man kommen. Ich brauche dieses Wort. Ich möchte noch mehr erfahren. Ich muss darin wachsen. Ich muss zunehmen. Seid begierig nach der vernünftigen und lauteren Milch. Und hier meint Petrus das Wort Gottes. Natürlich auch die bibeltreue Verkündigung, die bibeltreue Lehre. Und warum sollen geistlich neugeborene Kindlein begierig sein? Petrus sagt hier im gleichen Vers, damit ihr zunehmet zum Heil. Zunahme zum Heil. Man muss also im Worte Gottes gefestigt werden. Man muss sich des Heiles gewiss werden. Damit man nicht von jedem Wind der Lehre hin und her geworfen wird, so wie es im Epheserbrief heißt. Man muss gefestigt werden. Man braucht weitere Erkenntnis, wie es sich verhält, um auch Zusammenhänge zu verstehen. Und auch um den Willen Gottes und seinen Ratschluss immer mehr zu erkennen und zu verstehen. Was ist das Gegenteil? Das Gegenteil ist geistliche Unterernährung. Und wer geistlich unterernährt ist, der wird auch nicht besonders wachsen. Der wird auch nicht gefestigt werden und zunehmen im Heil, sondern er wird immer irgendwo unbeständig sein, wird so ein halbherziges Christsein leben, wankelmütig sein, keine Prioritäten legen und so weiter. Doch das ist nicht Gottes Wille. Unser Herr möchte, dass wir nicht über Jahre im Säuglingsstadium stecken bleiben, sondern dass wir heranreifen. Der Herr hat noch mehr mit dir und mit mir vor. Zu geistlichen Kindern zunächst, natürlich dann auch zu Jugendlichen bis hin ins Erwachsenenalter. In den Johannesbriefen finden wir diese Bezeichnungen, so in wunderbarer Weise auch diese geistlichen Stadien. Wir sollen zu geistlichen Vätern und Müttern werden. Hoffentlich bist du in 10 Jahren oder in 5 Jahren nicht auf der gleichen Stelle, wo du heute bist. Du sollst zu einem geistlichen Vater oder zu einer geistlichen Mutter werden, wo sich wiederum andere orientieren können, die von Neuem geboren werden. Und aber liebe Geschwister, da kommt es nicht auf das menschliche Alter an. Ich kann nicht erst sagen, ja, wenn ich mal selbst 60 oder 70 bin, dann kann ich ein geistlicher Vater sein. Da kommt es gar nicht auf das natürliche Alter an. Natürlich kriegt man auch mit dem natürlichen Alter mehr Reife, das ist klar. Auch da gibt Gott noch seins dazu. Aber im geistlichen Leben kann es wirklich große Unterschiede geben. Da kann ein 20-Jähriger bereits geistliche Erwachsenenreife zeigen. Der kann schon richtig handeln und reagieren, durch den Geist Gottes geleitet und wirklich aus dem Wort Gottes viel erkannt haben, im Gehorsam leben und wirklich geistliche Erwachsenenreife zeigen. Wo vielleicht ein 50-Jähriger immer noch in der Säuglingsstufe verharrt. Also es kommt nicht aufs äußerliche Alter an, sondern auf das geistliche Wachstum. Natürlich kommt es auch darauf an, in welchem Alter jemand zum Glauben gekommen ist. Wenn jemand mit 49 zum Glauben kommt, ist klar, dann kann er mit 50 auch noch nicht geistlich erwachsen sein. Ich möchte es aber auch so anfügen, dass es geht überhaupt nicht darum, sich einander zu vergleichen. Darum geht es gar nicht. Sondern es geht darum, dass jeder von uns beständig geistlich wächst und nicht auf dem gleichen geistlichen Level bleibt. Es muss unser Ziel sein, fortwährend zu wachsen. Oder dass man über Jahre im selben ungeistlichen Wandel verharrt. Das hat auch mit unserem Wandel zu tun. Oder dass man über Jahre in denselben sündhaften Gewohnheiten stecken bleibt. Die muss man mal überwinden und da muss es mal weitergehen. Natürlich braucht es hierzu auch gute Voraussetzungen. Und die sollten natürlich auch in einer Gemeinde gegeben sein. Für geistliches Wachstum sind Gottesdienste, Bibelstunden, auch Jüngerschaftskurse in Kleingruppen oder Zweierschaften unendlich wertvoll. Bei manchen da sieht man so richtig, wie sie da emporsprießen. Und natürlich braucht es auch in einer Gemeinde geistliche Vorbilder. Umso mehr, umso besser. Paulus konnte von sich und von seinen Mitarbeitern sagen, hier in Vers 10, ihr selbst seid Zeugen. Und Gott, wie heilig, gerecht und untadelig wir bei euch den Gläubigen gewesen sind. Paulus und seine Mitarbeiter, die haben nach bestem Gewissen gehandelt, nach bestem Gewissen sich verhalten, nach ihrer Erkenntnis, wie sie es von Gott gesehen haben, wie heilig, gerecht und untadelig wir bei euch, den Gläubigen, gewesen sind. Absolute Vorbilder. Ich frage mich, wie wäre es wohl gewesen, wenn wir den Apostel Paulus und seine Mitarbeiter persönlich kennengelernt hätten. Oh, ich würde mich danach sehnen, diese Mannschaft persönlich kennenzulernen. Ich habe auch nur ganz wenige, wo ich mich eigentlich wirklich daran orientieren kann, wo man sagen kann, ja, denen kann ich, die sind vorbildhaft, das ist erstrebenswert, was die leben. Vielleicht hätten wir gesagt, ja, so wie die den Glauben leben, so möchte ich in dieses Vorbild möchte ich auch hineinkommen. So möchte ich auch werden. Und es wäre natürlich wunderbar und schön, wenn andere das auch von dir oder auch von mir sagen könnten. Vielleicht wenigstens auch in einzelnen Bereichen. An dem oder an derjenigen, da kann ich mich orientieren. Die ist geistlich erwachsen, ist geistlich reif, der oder diejenige, an diesem Bruder oder an der Schwester kann ich mich orientieren. Ja, das ist erstrebenswert. So möchte ich auch werden. Und wenn wir vielleicht auch nicht in allen Punkten so ein großes Vorbild sind, doch vielleicht ist es da oder dort, ist da oder dort beim einen oder anderen wirklich etwas von Christus zu erkennen, das vorbildhaft und nachahmenswert ist. Und liebe Freunde und Geschwister, es ist so wichtig, dass wir wirklich Vorbilder haben. Vielleicht bist du auch schon von manchen Vorbild gewesen, wo du es gar nicht gewusst hast. Aber wir sollten es auch immer im Hinterkopf haben. Ich soll den Glauben leben. Und wenn ich den entsprechend lebe, kann es sein, dass sich andere an mir orientieren. Ohne sich was dabei einzubilden. Oder das vielleicht auch selber zu wissen. Aber wir sollen Vorbilder werden. Und umso mehr Vorbilder in einer Gemeinde vorhanden sind, wisst ihr, was dann ist? Umso leichter tun sich wiederum neugeborene Leute, die von Neuem geboren werden, die zum Glauben an den Herrn Jesus kommen und sagen, ah, so wie hier der Glaube gelebt wird, das ist die Richtung. So kann ich mir das vorstellen und so sagt es auch die Bibel. Und die werden da viel schneller hineinwachsen. Als wenn der eine in die Richtung zieht, der andere ist da ungehorsam, der andere lebt dort in Sünden, der eine gilt ganz mit der Welt, der denkt an Fremder, der hier reinkommt oder jemand, der von Neuem geboren wird. Die leben ja wie die Welt draußen. Wo ist der Unterschied? An wem soll ich mich hier überhaupt orientieren? Vielleicht sogar noch schlimmer wie die Ungläubigen. Das soll nicht so sein. Ich möchte dich heute Morgen fragen, möchtest du ein gutes Vorbild in Christus werden? Möchtest du ein geistlicher Vater oder eine geistliche Mutter werden? Dann bleib nah am Worte Gottes. Erlaub dir keine Extrakapriolen. Bleib nah an Christus und an seiner Gemeinde. Lerne und lebe das, was du lernst. Nimm zu an Erkenntnis und lebe das Erkannte. Anders geschieht keine Veränderung. Paulus benahm sich liebevoll unter diesen neugeborenen Kindern wie eine stillende Mutter unter den Gläubigen. Was tat er noch? Er war einerseits stillende Mutter bei den Neugeborenen, andererseits war er dann auch ein Vater. Vers 11. Wie ihr ja wisset, dass wir jeden einzelnen von euch wie ein Vater seine Kinder ermahnt und ermutigt und beschworen haben. Interessant. Wir sehen hier in Paulus einen richtigen Pädagogen, ja einen Erzieher würde man sagen. Obwohl er selbst keine Familie und auch keine Kinder hatte, ging er mit jedem Einzelnen um wie ein Vater mit seinen Kindern. Kann man nicht sagen, dass das nur jemand tun kann, der Kinder hat. Nein, er muss einfach den Blick haben für Gottes Wort und wie Gott die Geschwister haben will und sie entsprechend ansprechen können. Paulus hatte keine Familie und keine Kinder und ging jedem Einzelnen nach wie ein Vater seinen Kindern. Und hat jeden Einzelnen ermahnt, ermutigt und auch beschworen. Aber wir können davon überzeugt sein, dass Paulus nicht hier zuerst mit Drohworten gekommen ist, sondern dass er das in liebevoller Weise getan hat. Ermahnt, ermutigt, beschworen. Ja, man denkt nochmal, weh, wenn du das nur einmal machst und dann gibt's aber was. Beschworen. Nein, er hat auf Gott verwiesen, auf Jesus Christus. Man kann auch liebevoll ermahnen. Auch das gehört zum Glaubensleben. Auch ich persönlich muss da noch viel lernen, auch als Hirte und Pastor. Ich hatte lange Zeit gedacht, dass das Wort Gottes ja eigentlich für sich spricht. So hatte ich das auch immer von anderen Geschwistern und auch in der Bibelschule gehört, das Wort Gottes spricht für sich. Es spricht auch für sich. Das ist richtig. Das Wort Gottes bringt durch den Heiligen Geist Veränderung bei den Menschen, wenn es in rechter Weise aufgenommen wird. Das tut es auch. Gottes Wort ist lebendig und wirksam, sagt auch der Hebräerbrief. Und doch müssen wir an dieser Stelle erkennen, verzichtet Gott nicht darauf, dass sich Geschwister nicht gegenseitig ermahnen und ermutigen sollen. Gott verzichtet nicht darauf, auch nicht auf deinen und meinen Einsatz. Ja, vielleicht bläht man sich manchmal auf, wie kann der mir das jetzt vorhalten? Oder wie kann der mir das sagen? Oder wie hält man hier mir nur mein Fehlverhalten vor? Natürlich soll es nicht nur Fehlverhalten sein, sondern auch Lob und Dank. Aber Gott verzichtet nicht darauf. Das kommt nicht einfach so nur aus dem Wort. Gott hat auch Aufseher und Hirte eingesetzt, hat auch dich und mich, euch alle eingesetzt, damit wir gegenseitig uns korrigieren. Ja, da gilt es auch mal zu sagen, tu das nicht mehr. Das ist falsch. Das steht im Gegensatz zu Gottes Wort. Und da muss man sich das auch anhören und es sich auch gefallen lassen. Wenn man weiß, dass der andere nicht sich jetzt selber hervorheben will oder recht haben will. Aber man muss es auch mal sagen. Tu das bitte nicht mehr. Lege es ab. Das sollst du nicht mehr tun. Das gehört nicht zu einem heiligen Leben. Das macht Gott keine Ehre, sondern Schande. Das wäre Ermahnung. Aber es gibt auch Ermutigung und Lob. Ja, das hast du gut gemacht. Weiter so. Gefällt Gott, wenn du das tust. Da wird Gott Freude dran haben. Auch das gehört dazu. Auch das Lob. Darüber nachdenken, worüber kann ich jetzt auch den anderen loben. Ehepaare können das wahrscheinlich am besten üben zu Hause. Aber das sollen wir hier als Geschwister in der Gemeinde genauso tun. Oder auch mal jemandem zu sagen, du, das ist schön, dass man sieht, bei dir wächst etwas geistlich. Es sind oft nur kleine Stücke, die man sieht, aber man sieht, es geht was vorwärts und das macht Gott Freude. Da ist ein Fortschritt zu verzeichnen. Gut so, Wachstum geschieht. Natürlich ist es auch wichtig, dass man selbst das geistliche Verständnis auch für Ermahnung und Ermutigungen aufbringt, sodass man am Ende für einen Bruder oder eine Schwester auch danken kann. Danke, Herr Jesus, dass der so offen war und mir das gesagt hat. Ich habe das lange nicht erkannt. Wir sind ja manchmal so blind, auch für manche Situationen, und denken, ja, passt schon alles richtig, wie wir das machen. Und da muss man wirklich dankbar sein, wenn mal ein Hinweis kommt von einem Bruder oder von einer Schwester, du, das ist so nicht in Ordnung, wie du das machst. Andere Dinge sind völlig okay, passt alles sehr gut, aber diese Sache, da solltest du dich verändern lassen oder solltest dies oder jenes ablegen. Und da sollte man dankbar sein, wenn Geschwister so ehrlich sind und nicht vor einem herumheucheln, sondern die Wahrheit in Liebe sagen. Frage: Was war das Ziel des Paulus in dieser geistlichen Arbeit mit den Gläubigen? Sein Ziel war es nicht, die Gläubigen zu seinen Zwecken zu drangsalieren oder sie für seine Zwecke umzuerziehen. Nein, überhaupt nicht. Sondern um was ging es ihm? Es ging ihm um die ganze Heilige Schrift. Es ging ihm um Gott. In Vers 12 sagt er, es geht darum, würdig zu wandeln des Gottes, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Würdig zu wandeln. Im Korintherbrief sagt er zu den Geschwistern, er möchte Christus eine reine Braut zuführen, ohne Flecken und Runzeln. Würdig zu wandeln des Gottes, der euch zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit beruft. Es geht also als Kind Gottes darum, würdig für Gott zu wandeln. Es ist eine Würde, für Gott zu leben, und diese Würde soll in deinem Leben zum Ausdruck kommen. Ein würdiger Wandel ehrt Gott. Ein würdiger Wandel ist ein Zeugnis für Gott. Denn es geht hierbei um Gottes Ehre. Nicht nur heute Morgen im Gottesdienst, sondern jeden Tag, jede Stunde, 24 Stunden jeden Tag, die ganze Woche durch. Würdig zu leben oder würdig zu wandeln des Gottes, der euch zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit beruft. Alles, was wir tun, soll auf Gott ausgerichtet sein. Es soll würdig sein vor ihm und zu seiner Ehre dienen. Ein gläubiger Edelmann sagte bei der Verabschiedung seines Sohnes, vergiss nie, aus welchem Geschlecht du kommst, mein Sohn, und dass du ein Reifenstein bist. Und wenn je die Versuchung zu ehrlosem Tun an dich herantreten sollte, so sage dir, so etwas tut ein Reifenstein nicht. Der Sohn sagte, okay, ich tue es. Der Sohn versprach es seinem Vater. Als er dann an der Universität war, traf er einen Mann. Ein Mann, der auch weitläufig zum Geschlecht dieser Reifensteiner gehörte. Und dem erzählte er dann den stolzen Rat seines Vaters, dem ihn sein Vater mit auf den Weg gegeben hatte. Und dieser Mann, der schüttelte seinen Kopf und sagte: Mein Lieber, wenn ich heute an all das denke, was ich in meinem Leben getan habe als Reifensteiner, so graust es mir davon, wenn ich deine Worte höre. So etwas tut ein Reifensteiner nicht. Und er sagte zu ihm: Sei dir sicher, es gibt kaum eine Liederlichkeit, welche nicht auch schon von einem Reifensteiner vollbracht worden wäre. Und ich sage dir heute, einen anderen Vers zu merken: Vergiss nie, welche gefährliche Erbschaft du in dir trägst. Wir haben riesige Schufte und heimliche Banditen unter uns Reifensteinern gehabt. Der Sohn unterbrach den Mann und sagte: Ja, ich ahne, dass du damit recht hast. Aber woran soll ich mich denn nun halten? Der Mann sagte zu ihm: Vergiss es, dass du ein Reifensteiner bist. Sondern wenn du an den Herrn Jesus glaubst, vergiss nicht, dass du ein Kind Gottes bist. Vergiss nicht, dass Gott Mensch wurde, um dir das beste Vaterhaus zu geben. Somit geht es bei all deinem Handeln und Tun um sein Haus. So bemühe dich nun, das Ansehen seines Hauses und des himmlischen Vaters nicht zu beschmutzen. Und tue nicht Dinge, welche ein Kind Gottes nicht tun soll. Und zwar zu Gottes Ehre. Ja, wie wahr. Es geht nicht darum, einen hohen Familiennamen zu verteidigen. Es geht darum, um würdig für das höchste Vaterhaus zu wandeln und ihm und dem höchsten Vaterhaus keine Schande zu bereiten. Und wie geht das? Es geht nicht ohne das Wort Gottes. Deswegen der zweite Punkt, die Aufnahme des Wortes Gottes. Zweitens, die Aufnahme des Wortes Gottes. Als der Apostel Paulus später, als er dann in Berea und weitergezogen ist, erfahren hatte über Timotheus. Timotheus hat er dorthin geschickt zu den Thessalonichern und er hatte dann von Timotheus erfahren, wie gut die geistliche Entwicklung bei den Thessalonichern vorangeschritten ist. Da konnte er Gott nur für das danken, dass die Thessalonicher hier das Wort Gottes in reiner Form angenommen hatten. Lesen wir hier Kapitel 2, Vers 13. Paulus kann später sagen: Darum danken wir, also er und seine Mitarbeiter, auch Gott unablässig, dass ihr das von uns empfangene Wort der Predigt Gottes aufnahmet, nicht als Menschenwort, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, welches auch in euch, den Gläubigen, wirkt. Schlachter 2000 sagt: Wir danken Gott unablässig, dass er das von uns verkündigte Wort Gottes aufnahmet. Hier spricht er nicht von der Predigt Gottes, sondern von dem verkündigten Wort Gottes. Also der Apostel Paulus und seine Mitarbeiter, die haben dort in Thessalonich aufgrund der damals verfügbaren alttestamentlichen Schriften aufgezeigt und verkündigt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Sie hatten aufgezeigt, dass Christus leiden, gekreuzigt werden und auch auferstehen müsse und dass er der Herr ist und dass man jetzt umkehren muss, Buße tun soll und an ihn glauben soll. Und wir müssen es immer festhalten, die Großzahl der Juden dort in Thessalonich, es war ja eine Synagoge dort, und auch die Großzahl der Griechen in Thessalonich, die hatten Paulus abgelehnt. Sicherlich hatten sie behauptet: Paulus, was kommst du damit für selbst erfundenen Sachen an? Was erzählst du uns hier? Was hast du dir hier selber zusammengedacht oder zusammengereimt? Das sind doch deine eigenen Worte, Paulus. Und das sind doch deine Gedanken, die du hast. Die brauchst du jetzt hier nicht in ganz Mazedonien verbreiten. Naja, einerseits muss man sagen, ein bisschen Misstrauen ist manchmal berechtigt, auch wenn wir hier in die Stadt München hineinsehen. Sekten gibt es viele. Das gab es auch damals schon. Viele verschiedene Glaubensrichtungen und Sekten, vielleicht noch nicht, sicherlich noch nicht so viele wie heute, aber auch damals. Wir wissen von den Pharisäern zum Beispiel, auch von den Sadduzäern, die nicht einmal daran festhielten, dass es eine Auferstehung gäbe. Das ist ja eine Katastrophe. Fragt man sich, warum haben sie dann überhaupt was geglaubt? So gibt es auch heute bei uns die verschiedensten Richtungen. Die einen sagen, man muss durch gute Werke und Sakramente selig werden. Wir sind die einzig Seligmachenden. Die anderen sagen, nach dem Tod werden nur eine bestimmte Zahl Auserwählte in den Himmel kommen. Die anderen, die existieren nachher gar nicht mehr, für die gibt es nichts mehr. Und dann geht es noch darum, ob Jesus überhaupt tatsächlich Gott sein könnte oder nicht. Viele glauben, er wäre nur ein Prophet oder ein Engelwesen. Andere gründen ihre Religionen auf ganz andere Namen. Gar nicht auf Jesus, sondern wir wissen es auch auf viele Sektengründer und Propheten, scheinbare Propheten. Ja, es bietet sich auch heute ein großer Irrgarten an. Und auch damals gab es bereits ein großes religiöses Durcheinander. Allein wenn man da nur noch an die Philosophen denken, an die damalige Gnosis, das war ja ein Mischmasch, wie wir auch im ersten Johannesbrief lesen, furchtbar. Und so musste Paulus und seine Mitarbeiter in der Lage sein, die alttestamentliche Prophetie, welche sich direkt auf Jesus bezieht, auszulegen. Die alttestamentlichen Schriften, welche sich auf ihn beziehen und Jesus aufzeigen. Und er musste die Menschen durch das Wort Gottes und auch durch seine persönliche Erkenntnis überzeugen. Jesus hat ja selber vom Himmel herab zu ihm gesprochen. Es war keine leichte Sache, das den Menschen glaubwürdig zu machen. Aber Paulus durfte auch wissen, der Heilige Geist wirkt mit, er ist nicht alleine. Gott tut sein Werk hinzu. Aber so ist es auch für uns heute nicht leicht, das Wort Gottes den Menschen nahe zu bringen. Ihnen aufzuzeigen, dass Gottes Wort die Wahrheit ist. Man muss selber zutiefst davon überzeugt sein. Wenn du selber nicht davon überzeugt bist, dann kannst du es anderen auch gar nicht, kannst du andere nicht davon überzeugen. Man muss wissen, dass sich eine Unmenge Prophetien schon vom Worte Gottes erfüllt haben. Man muss auch in der Lage sein, vielleicht verschiedene aufzuzeigen. Man muss den Menschen aufzeigen, dass der Mensch Sünder ist und dass Gott ihm seine gnädige Hand entgegenstreckt durch Jesus Christus, dass der Sünder aus Gottes Gnade errettet werden kann. Und dass man nun sich zu Jesus eben bekehren soll. Manches Mal kann man verschiedenen Personen auch alles so gut wie möglich erklären. Und wisst ihr, was sie dann am Ende sagen? Vielleicht ist es euch ja auch schon so gegangen. Ach, die Bibel, heißt es dann. Ja, ist ja interessant, dass du mir das alles sagst, aber weißt du, die Bibel, die ist auch nur von Menschen geschrieben. Das haben doch nur Menschen geschrieben. Und genau das war es, was der Apostel Paulus auch oftmals erlebte. Das sind ja nur deine Worte, Paulus, und das andere ist doch auch nur Menschenwort. Doch es gab auch etliche, die erkannten, ja, es verhält sich tatsächlich so, wie es Paulus verkündigt hat. Apostelgeschichte 17 lesen wir zum Beispiel auch später von den Christen in Berea. Sie hatten alles geprüft, ob es sich so verhielte. Und sie wurden überzeugt davon. Ja, und wer dem Apostel Paulus nicht glaubt, der kann die Menschen fragen, die mit Jesus zu tun hatten. Damals hatten noch Zeitzeugen gelebt. Über 500 Brüder hatten ja den Auferstandenen auf einmal gesehen. Da haben noch etliche davon gelebt. Und diese Menschen, welche die Verkündigung des Wortes Gottes von Paulus angenommen haben, die nicht gesagt haben, ja, das ist nur Menschenwort, sondern als das, was es ist, als Gotteswort, wie es Paulus hier sagt, die sind zum Glauben hindurchgedrungen. Und liebe Freunde und Geschwister, das ist auch für jeden von uns von höchster Bedeutung, dass wir erkennen, und ich hoffe, es hat jeder erkannt, dass jeder da feststeht, dass dieses Wort, die Bibel, die Wahrheit ist. Dass dieses Wort kein Menschenwort ist. auch wenn es dir vielleicht schon viele beibringen wollten, wir unterliegen nicht einem Irrtum. Es ist nicht Menschenwort, sondern es ist Gottes Wort. Die Bibel spricht selbst an einigen Stellen davon. Ich möchte nur eine hervorheben, 2. Petrus 1, Vers 21. Können wir mal gerne aufschlagen, 2. Petrus 1, Vers 21. Hier sagt Petrus, denn niemals wurde durch menschlichen Willen eine Weissagung hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben, redeten heilige Menschen von Gott gesandt. Und jedes Wort Gottes ist Weissagung. Niemals wurde durch menschlichen Willen eine Weissagung hervorgebracht, also dem, was hier drin geschrieben steht. Niemals von menschlichem Willen, sondern es kam durch den Heiligen Geist. 2. Timotheus 3, Vers 16. Jede Schrift ist von Gottes Geist eingegeben. Vom Heiligen Geist getrieben redeten heilige Menschen von Gott gesandt. Also nicht durch menschlichen Willen, nicht Menschenwort, sondern vom Heiligen Geist getrieben. Gottes Wort. Und was tut Gottes Wort, wenn es aufgenommen wird? Es wirkt. Es wirkt. Und zwar durch den Heiligen Geist, durch den Autor. Nicht zuerst durch dich oder durch mich, wenn wir es weiter sagen. Auch gut, wenn der Heilige Geist durch uns wirkt. Aber der Heilige Geist gebraucht in erster Linie das Wort Gottes. Es wirkt. Es ist lebendig durch den Geist, durch den Autor. Paulus bestätigt hier in Vers 13, welches auch in euch den Gläubigen wirkt. 1. Thessalonicher 2, Vers 13. Wenn wir wieder zurückkommen. Darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr das von uns empfangene Wort der Predigt Gottes aufnahmet, nicht als Menschenwort, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, welches auch in euch, den Gläubigen, wirkt. Das Wort Gottes ist wirksam. Ja, das Wort Gottes tut sein Werk. Und wo es im Glauben angenommen wird, wenn wir es im Glauben festhalten und das tun, was geschrieben steht, so wird es auch enorme Lebensveränderungen hervorbringen. Der Herr Jesus will, dass jeder von uns sein Jünger ist. Ein Jünger ist ein Lernender. Und wir werden ein Leben lang nicht mit dem Lernen fertig sein und mit dem Umsetzen des Wortes Gottes. In Lukas 8, Vers 21 sagt der Herr Jesus, meine Mutter und meine Brüder sind die, welche das Wort Gottes hören und tun. Auch der Herr Jesus war in eine Familie hineingeboren. Er hat eine leibliche Mutter gehabt. Auch einen leiblichen Vater, obwohl er, Entschuldigung, nicht leiblicher Vater. Er wurde durch den Heiligen Geist gezeugt, aber er hat einen Vater gehabt. Und trotzdem hat er gesagt, meine Mutter und meine Brüder sind die, welche das Wort Gottes hören und tun. Und genauso hat er uns auch hier als solche Leute zusammengestellt. Und es kann für dich und für mich keine größere Freude und auch keine größere Erfüllung geben, als zu wissen, ich tue das, was Gott sagt in seinem Wort. Und lasst uns hier dem Vorbild der Thessalonicher folgen, die das Wort Gottes aufnahmen und es dann auch umsetzten. Ich möchte euch an der Stelle bitten, nimm das Wort täglich auf. Setze es im Glauben und im Gehorsam um. Setze deinen ganzen Willen daran. Das Wort Gottes wirkt, auch bei dir und bei mir. Kommen wir zu einem kurzen dritten Punkt. Erstens die Versorgung geistlicher Kinder. Zweitens die Aufnahme des Wortes Gottes. Und drittens jetzt festhalten, trotz Schwierigkeiten. Festhalten trotz Schwierigkeiten. Manche Menschen, die zum Glauben an Christus kommen, die haben ein sehr verdrehtes Denken. Vielleicht auch, weil ihnen das Evangelium auf verdrehte Weise gesagt worden ist. Ja, glaube an den Herrn Jesus. So werden deine Probleme erledigt sein und so wirst du ein gutes Leben haben. Aber es wird nicht aufgezeigt, dass tatsächlich auch Schwierigkeiten und Nöte trotzdem noch da sein werden. Sie meinen, wenn man an Jesus glaubt, sind alle Probleme und Schwierigkeiten des Lebens aufgehoben. Und es ist nachher sehr ernüchternd, wenn man sieht, okay, das ist noch vieles da. Ist nicht alles einfach weg. Ja, sogar, dass ich alle meine verkehrten Gewohnheiten und Sünden von alleine auflösen, denken manche. Ich glaube an Jesus und alles ist weg. Toll. Würde sich jeder von uns wünschen. Aber die Realität sagt was anderes. Das Wort Gottes sagt in der Regel, dass du deinen ganzen Willen, deine ganze Kraft dafür aufwenden sollst. Und Gott wird dir natürlich dabei helfen, um falsche Dinge abzulegen, um dein Leben zu verändern. Dass du Gott gegenüber Gehorsam zeigen sollst. Keinen Kadavergehorsam, einen Gehorsam, der aus dem Herzen kommt. Die ganze Bibel ist voll von Aufrufen, wenn wir mal darin lesen, Verkehrtes abzulegen. Tja, dann ist die Frage, ob wir das tun. Sünden zu töten, sagen uns die neutestamentlichen Briefe. Und Jesus Christus anzuziehen. Und wir haben das gerade auch in der Bibelstunde. Wir sehen, dass wir selbst viel Verantwortung haben, wenn eine Charakterveränderung bei uns hervorgehen soll. Wir sind selber in einem hohen Maß daran beteiligt. Und wir haben eine hohe Verantwortung, die Dinge persönlich umzusetzen. Natürlich in Verbundenheit mit dem Herrn. Soll nicht alles in eigener Kraft geschehen, sonst geht es wieder daneben. Immer in Verbundenheit mit dem Herrn. Und selbst wenn wir auch alle Sünden abgelegt haben und alles tun, was Gott gefällt oder was Gott sagt, wisst ihr, das ist immer noch keine Garantie oder kein Garantieschein dafür, dass es uns dann nur noch gut geht. Nein, überhaupt nicht. Das Glaubensleben wird für uns bis zum Ende des Lebens eine hohe Herausforderung sein. In der Schrift wird uns gesagt, dass wir uns in dieser Zeit und Welt bewähren müssen. Wir haben hier Glaubensproben und Kämpfe zu überstehen. Wir haben Dinge zu überwinden im Sieg Christi. Ja, der Herr Jesus sagt, und auch der Apostel Paulus, dass wir durch viele Trübsale ins Reich Gottes eingehen müssen. Apostelgeschichte 14, Vers 22. Es ist kein Kinderspiel. Es ist auch nicht etwas, was ich mir nach Belieben raussuchen kann. Heute habe ich Lust und morgen, ja, dann mache ich wieder was ganz anderes. Wir müssen uns die Ernsthaftigkeit vor Augen halten. Und doch müssen wir wissen, Gott wird dir und mir nicht mehr zumuten, als wir ertragen können. Er wird auch alle Zeit deine und meine Lasten tragen. Er wird dir auch zur rechten Zeit den rechten Trost geben, darauf können wir uns verlassen. Er ist unser Lastenträger und er lässt dich nicht an den Lasten zerbrechen. Er ist es auch, der uns durch seinen Geist hilft, das zu leben und das zu tun, was er uns in seinem Wort sagt. Ja, wir sagen, das sind unmögliche Dinge, die kann ich nicht tun. Aber wenn wir es nicht tun könnten, hätte es Gott nicht gesagt. Und wenn wir hier auf die Thessalonicher schauen, hier in Kapitel 2, Vers 14, dann lobt Paulus die Thessalonicher. 1. Thessalonicher 2, Vers 14. Da sagt Paulus, denn ihr, Brüder, seid Nachahmer der Gemeinden Gottes geworden, die in Judäa in Christus sind. Warum sind sie Nachahmer der Gemeinden in Judäa geworden? Paulus sagt, weil ihr festgehalten habt, weil ihr dran geblieben sind. Weil ihr von euren eigenen Volksgenossen dasselbe erlitten habt, wie sie von den Juden. Also die Gemeinden in Judäa wurden vordringlich von den Juden verfolgt. Die Leute, welche in Judäa zum Glauben an Jesus kamen, erlitten von den Juden extreme Verfolgung. Die Thessalonicher dagegen, die hier in Thessalonich zum Glauben kamen, die erlitten von ihren eigenen Volksgenossen, von den Griechen Verfolgung. Es ging ihnen ganz ähnlich, eine große Parallele. So müssen auch wir uns darüber bewusst sein, wer zum Glauben an Jesus Christus kommt, der muss einfach mit Anfeindungen und Verfolgung rechnen. Das ist nicht, weil Gott uns strafen will, sondern weil wir zu ihm gehören. Das beweist es, dass wir zu ihm gehören. Doch keine Angst. Gott hat alles im Griff. Denn wenn wir wissen, was der Herr Jesus sagt, dann können wir getrost sein. Er sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Unser Herr hat die Kontrolle. Er hat alle Gewalt, alle Macht im Himmel und auf Erden. Ihm entgleist nichts. Wenn auch so vieles in unserem Leben vorkommt, wenn auch so vieles auch ausreift in dieser Gesellschaft, wenn Gott vieles, was gegen ihn spricht, ausreifen lässt, so hat er immer noch die Gewalt, immer noch die Macht darüber. Es ist im Gegenteil seine Geduld, die er an den Menschen und an unsere Gesellschaft zeigt. Die Thessalonicher, sie hielten trotz Schwierigkeiten und Verfolgung an dem Herrn Jesus und an seinem Wort fest. Und das müssen auch wir lernen. Kann man nicht sagen, ja, wenn es mir so geht, dann verhalte ich mich trotzig, dann tue ich was ganz anderes, was Gott will. Ich zeige es jetzt Gott auch mal, halt Gott auch was entgegen. Das wäre total daneben. Das zeigt nur, dass sich unser Herz noch nicht ergeben hat. Wir müssen es lernen, die Dinge, die uns widerfahren, aus seiner Hand zu nehmen. Und liebe Geschwister, wir müssen hierbei bedenken, es zeichnet letztendlich einen Christen aus, wenn er auch in Problemen, Schwierigkeiten und Nöten an Jesus Christus und an seinem Wort festhält. Das zeichnet einen Christen aus. Sieh mal den an, dem geht so schlecht. In der Bibel haben wir das beste Beispiel an Hiob. Der hat festgehalten bis zum Schluss. Und viele, die schon durch dunkle Täler gehen mussten, die schon große Lasten zu tragen hatten, die nicht wussten, wie es weitergehen soll, die in große Bedrängnis gekommen sind, die konnten später bezeugen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Todestal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Der Herr Jesus sagt an anderer Stelle, wenn sie euch auch den Leib nehmen, die Seele können sie euch nicht nehmen. Die gehört dem Herrn. Wir sind des Herrn, ob wir leben oder sterben. Jeder von uns muss es lernen, mit Gott durch schwierige Umstände oder auch durch finstere Täler zu gehen. Sei also ein Thessalonicher und halte fest an dem, was du von Gottes Wort gelernt und gehört und gesehen hast. Sei ein Nachahmer von Vorbildern, vielleicht auch ganz speziell der Bibel. Das Gegenteil zeigt sich bei denen, die sich gegen das Evangelium verhärten. Ähnlich wie bei Pharao, sie werden eigentlich immer noch verhärteter, immer noch boshafter. Paulus spricht zu den Juden, spricht von den Juden, dass sie den Herrn Jesus gekreuzigt haben. Natürlich kamen auch jüdische Menschen zum Glauben, aber die Großzahl, sie blieb verstockt. Und Paulus spricht von den jüdischen Menschen, dass sie Christus gekreuzigt haben und dass sie Gott nicht gefallen. Obwohl sie als Gottes Volk erwählt wurden, auch nach wie vor Gottes Volk sind, jetzt gerade heilszeitlich beiseite gesetzt, aber sie sind noch Gottes Volk. Gott wird sie wieder einsetzen, aber sie konnten Gott nicht mehr gefallen nach der Kreuzigung seines Sohnes. Und nachdem sie jetzt noch die Gemeinde verfolgt haben, hier bis hin zum Apostel Paulus, können sie Gott nicht gefallen. Und Paulus sagt, sie sind allen Menschen zuwider. 1. Thessalonicher 2, Vers 16 und noch was Schlimmeres kommt hier zum Ausdruck. Sie wehren uns, sagt Paulus, zu den Heiden zu gehen, damit diese gerettet werden. Womit sie das Maß ihrer Sünden alle Zeit voll machen. Das Zorngericht setzte ihnen nun aber schnell ein Ziel. Und liebe Geschwister, es ist ja bis heute so geblieben. Da, wo Menschen zum Glauben kommen sollen, da fängt der Kampf an. Oder da, wo Menschen Schritte mit dem Herrn tun wollen, da ist Kampf. Und da geschieht in der Regel auch nicht selten Widerstand. Aber lasst euch davon nicht beeindrucken und auch nicht beirren. Das soll uns unbeirrt lassen. Lass es dir auch niemals von niemandem verbieten, den Menschen das Evangelium zu bringen. Das ist eine unbegreiflich große Sünde, die hier die Juden begangen haben. Da sie es dem Apostel Paulus und anderen verboten haben, zu den Heiden zu gehen, dass sie es ihm gewährt haben, den Menschen das Evangelium zu bringen oder mit Menschen über das Evangelium zu sprechen. Ja, es gibt sogar Kinder Gottes, die sagen, ach, da darfst du nicht mit dem Evangelium kommen. Den könntest du vielleicht damit vergraulen. Lass es lieber. Doch wisst ihr, was das ist vor Gott, wenn man solche Ratschläge gibt? Oder wenn wir uns davon abhalten lassen, den Menschen das Evangelium zu sagen, ist eine unbegreiflich große Sünde. Und diejenigen, welche uns davon abbringen wollen, die können Gott nicht gefallen. Das geht gar nicht, weil sie gegen Gottes Willen arbeiten. Wenn hier jemand brennt, den Menschen das Evangelium zu bringen und es hält ihn jemand zurück, dann kann er Gott nicht gefallen. Das ist die größte Sünde, ich sage nicht die größte, Entschuldigung, aber eine sehr große Sünde. Das muss Gott entscheiden, was die größte Sünde ist. Die können Gott nicht gefallen und laden sich somit selbst große Sünden auf sich. Paulus sagt von den jüdischen Menschen, dass sie ihn davon abhalten wollten und dass sie damit das Maß ihrer Sünden voll machen. Sünde war schon genug da, aber jetzt kommt noch eine auf die andere drauf und das Maß wird voll und bis Gott Gericht ausübt. Und das Zorngericht Gottes wird sich hauptsächlich über wen ergießen? Über das Haus Jakobs, über Israel. Die große Trübsal, die zweite Hälfte der Trübsalszeit. Da wird Fürchterliches über Israel kommen. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Gott wird Gericht ausüben. Wenn das Maß der Sünde voll ist, wird es auch sich über die ganze Menschheit ergießen. Es reicht scheinbar nicht, dass man Christus ans Kreuz geschlagen hat, sondern dann will man auch noch verhindern, an den Auferstandenen zu glauben. Lass dich also niemals davon abbringen und lass dich niemals von jemandem entmutigen oder verwehren, den Menschen das Evangelium zu sagen. Tu es, sei es zur Zeit oder zur Unzeit, sei der Mensch nachher vergrault oder nicht, aber du hast es ihm gesagt. Er wird später noch wissen, spätestens wenn er vor dem Thron Gottes stehen muss. Sei fest und stark, tue das, was Gottes Wort sagt. Kannst auch nicht allen Menschen gefallen, das hat Gott nie gesagt. Kann sein, du musst Schläge einstecken für das, dass du es ihm gesagt hast, aber dann hast du Gottes Willen getan. Sei entschlossen, gehe mutig voran. Nehmen wir uns auch hier ein großes Beispiel an Paulus. Was hat Paulus für Schläge erlitten? Gesteinigt, Blöße, Hunger. Man kann gar nicht alles aufzählen. Im 2. Korinther zählt er diese Dinge alle auf. Er hat alles dran gesetzt, um Menschen zu retten, um geistliches Wachstum hervorzubringen. Das sollte auch für uns ein hohes Ziel sein. Unser Thema war, Gottes Wort zeigt Wirkung. Erstens, die Versorgung geistlicher Kinder. Der zweite Punkt war die Aufnahme des Wortes Gottes. Und drittens, das Festhalten trotz Schwierigkeiten. Möge das Wort Gottes auch in deinem und meinem Leben Wirkung zeigen. Achte auf die rechte Versorgung. Nimm das Wort auf, setze es um und halte daran fest, auch in Schwierigkeiten. Amen. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns durch deinen Sohn und durch das Evangelium den wahren Sinn des Lebens gegeben hast. Wir haben es nicht verdient und wir wissen manchmal gar nicht, welch ein hohes Vorrecht uns zuteil geworden ist. Wir dürfen wirklich zu denen gehören, die einmal bei dir sein werden, die diese lebendige Hoffnung haben, die nicht verzagen müssen, wenn sie diese Erde verlassen, sondern die nach Hause gehen. Aber es tut uns unendlich weh, wenn wir sehen, Menschen haben dein Evangelium nicht bekommen oder sie haben es gehört und sie haben es abgelehnt. Es tut uns furchtbar weh, wenn wir das sehen, wenn Menschen diese Welt verlassen und sie sind nicht auf dein Gnadenangebot eingegangen. Wir möchten dich bitten, Herr, dass wir die Zeit erkennen, dass wir deinen Menschen das Evangelium bringen, dass sie errettet werden. Und wir müssen es uns vor Augen halten, es kann nichts wichtiger sein, diesem Auftrag nachzukommen, dass wir es tagtäglich vor Augen haben. Die Zeit ist nicht unbegrenzt. Die Zeit ist begrenzt und beschränkt, auch die Zeit unseres Lebens. Und Herr, vergib uns. Auch ich persönlich muss um Vergebung bitten, dass ich schon viele Chancen versäumt habe. Und nachher gibt es keine Chance mehr. Und einmal kommt der Zeitpunkt, dann ist es zu spät. Danke dir, dass du darüber stehst. Wir danken dir, dass du, Herr, uns die Augen öffnen möchtest, vielleicht auch gerade heute, dass wir beten für die Menschen und dass wir auch mit aller Überzeugung, aber auch mit deiner Freude im Heiligen Geist den Menschen auch von dir und von deinem Evangelium berichten und ihnen dieses Gnadenangebot nahelegen, aber auch die Konsequenz davon aufzeigen. Hilf du, Herr Jesus, seid uns alle nahe. Auch gerade in der kommenden Woche, wir brauchen deine Hilfe und deine Kraft. Amen.